Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich heute früh hier zu diesem Gottesdienst am 5. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Besonders begrüßen wir heute die Familie Hofreins und ihren Sohn Elias, der in diesem Gottesdienst getauft werden soll. Ganz besonders natürlich auch die Paten und die Freunde der Familie, seien Sie uns alle ganz herzlich willkommen. Dieser Sonntag steht thematisch unter dem Leitgedanken, dass Jesus Menschen in die Nachfolge ruft. Was bedeutet das aber? Wie fühlt man sich berufen und was soll man da tun? Was zeichnet Christen aus? Und diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil Gott in Jesus Christus eine spannende Wegführung für uns hat, die nicht immer so leicht zu entdecken ist. Und dabei auch zu achten darauf, was Gott trotzdem will, damit unser Leben gelingt, das ist eine spannende Herausforderung, über die man eigentlich immer wieder neu nachdenken darf und auch manchmal nachdenken muss. In diesem Gottesdienst wirken mit an der Orgel, haben wir schon gehört, Jürgen Saalbach, herzlichen Dank für die kirchenmusikalische Begleitung, und mein Name ist Pfarrer Eberhard Hoppe. Der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche steht im Epheserbrief im 2. Kapitel Vers 8 und heißt: Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Lassen Sie uns zunächst ein erstes Lied singen aus dem evangelischen Kirchengesangbuch. Es ist die Nummer 245, wie sie an unserer Liedertafel angeschlagen ist. Wir singen die Verse 1 bis 3. Ich bitte Sie, im Gesangbuch die Nummer 733 aufzuschlagen. Dort finden wir den Psalm 73, der in dieser Woche der Leitpsalm ist. Und wir beten ihn gemeinsam. Ich lese die vorgerückten Verse und ich bitte Sie, die eingerückten Verse zu lesen. Psalm 73 unter der Nummer 733. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.
Du weisest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehre an.
Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
Wenn dir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil.
Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Kommt, lasst uns den Herrn anbeten. Geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir dürfen also wissen, dass wir ein Eigentum Gottes sind. Deshalb nimmt uns auch Christus an. Damit macht er einmal mehr deutlich, dass es nicht unsere Kraft, unsere Leistung oder unsere Würde ist, dass die Annahme in Gottes Reich erzwingen könnte. Alle Menschen sind auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Und so spricht Jesus Christus, lass die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Liebe Gemeinde, in diesem Gottesdienst soll nun Elias Hofheinz getauft werden. Und Sie, liebe Eltern, haben sich einen besonderen Vers dazu ausgewählt, den wir gleich hören werden. Wir lösen jetzt erst noch die Lesung aus dem Matthäusevangelium, warum wir überhaupt taufen. Dort spricht Jesus nämlich, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir sind auch heute wieder hier zu diesem Gottesdienst zusammengekommen, weil wir von dir Zuspruch und Segen erwarten. Du hast verheißen, dass da, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, du mitten dabei sein wirst. Deshalb bitten wir dich nun, segne du doch dieses Kind, dass wir heute auf deinen Namen taufen wollen. Nimm es auf in deine Gemeinde, schenke du ihm deinen Heiligen Geist als Helfer und Begleiter auf seinem Lebensweg. Lass es den rechten Weg zu dir finden. Darum bitten wir dich. Amen. Liebe Familie Hofheinz, Ihr Wunschvers war aus dem 1. Johannesbrief, aus dem Kapitel 3, der 18. Vers. Da schreibt Johannes an die Gemeinde, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Liebe Gemeinde, liebe Familie Hofheinz, Johannes hat hier eine seltsame Art und Weise, die Gemeinde anzusprechen. Er sagt, meine Kinder, als ob das alles seine Kinder wären, aber es war ja eine bunte Gemeinde. Und doch wird deutlich daraus, dass er eine Beziehung zu der Gemeinde pflegt und dass es in der Taufe und im christlichen Glauben immer um Beziehungen geht. Und Beziehungen äußern sich eben in besonderer Weise auch in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Ob das liebevoll ist oder ob das distanziert und kalt und ohne Engagement ist. Und so sagt Johannes seiner Gemeinde, es ist ganz wichtig, dass sich diese Liebe bei euch, diese Beziehung untereinander äußert, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Man muss es euch abspüren, dass ihr vom christlichen Glauben motiviert seid. Man darf es euch anmerken, welche Freude euch bewegt. Und man darf wissen, dass man sich auf euch verlassen kann. Das nennt er in Wahrheit leben. Es ist ganz wichtig, einfach zu sagen, ich habe dich lieb, und hinterher zu machen, was man will, ist auch kein guter Umgang. Das wäre nur mit Worten geliebt. Sondern wichtig ist, dass man manchmal vielleicht sogar ohne viele Worte einen liebevollen Umgang miteinander pflegt. Der Umgang mit den Kindern, der Umgang untereinander, der Umgang mit Arbeitskollegen in der Ehe, in der Partnerschaft, in den Familien. Oh, wir haben so viele Möglichkeiten, Menschen zu treffen und mit ihnen die Liebe in der Tat zu üben. Ein friedlicher Umgang ist heute keineswegs mehr selbstverständlich. Nicht einmal mehr unter den Völkern. Und das sehen wir jeden Tag und hören wir jeden Tag, wenn wir die Nachrichten uns anhören. Aber wie wichtig ist es, dass lebensförderlich nur ist, wenn man sich eben aufeinander verlassen kann und sich miteinander hilft. Das ist das Entscheidende. Und deshalb dürfen wir auch heute ganz bewusst aus diesem Wort, aus dem Brief des Johannes an seine Gemeinde lernen, dass die Taufe uns Mut macht, zu wissen, wir machen das nicht aus uns heraus, sondern Gott möchte durch uns arbeiten, durch uns hindurch gestalten, durch uns hindurch ein Stück Frieden und Liebe in unsere Umgebung geben. Die Aufnahme in die christliche Gemeinde zeigt uns, dass wir das nicht alleine machen können, sondern dass Glaube immer in die Gemeinschaft hineingehört. Aber gleichzeitig auch, dass diese Gemeinschaft davon lebt, dass Gott uns seine Kraft gibt. Und deshalb ist eine Taufe immer ein Ja Gottes zu einem Menschen, ein Ja Gottes heute zu Elias. Und das darf uns verbinden mit Gott und seiner Zusage, seinem Segen. Gott schließt somit einen Bund. Die Taufe ist ein Bundesschluss. Das heißt, Gott sagt uns zu, ich will mit dir sein, ich will dich segnen. Und in einem Vertrag müssten wir sagen, was muss ich dafür tun, dass das passiert? Und in einem Bundesschluss müssen wir gar nichts tun. Da werden wir nämlich beschenkt. Ein einseitiger Vertrag sozusagen. Gott sagt uns das in seinem Bund einfach zu. Ich biete dir meine Begleitung an. Du bist nicht allein. Ich gehe mit dir. Ich halte meine schützende Hand über dir. Das darf dir gewiss sein. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen als Familie und Elias, dass er einfach spürt, wie wichtig das ist, was Johannes sagt. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Amen. Wir singen aus dem evangelischen Gesangbuch die Nummer 200, Vers 1 und 2. Ich bin getauft auf deinen Namen. Wir kennen unseren christlichen Glauben mit den Worten der apostolischen Väter und soweit wir können, erheben wir uns dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Während die Eltern und Paten stehen bleiben, darf die Gemeinde gerne wieder sitzen. Liebe Eltern und Paten, wir haben zusammen das Glaubensbekenntnis besprochen, das Bekenntnis zu Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat, zu Gott, dem Sohn, der uns die Liebe des Vaters offenbart hat, und zu Gott, dem Heiligen Geist, der uns den Glauben und die Liebe schenkt. Nun frage ich euch, wollt ihr, dass dieses Kind auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet ja. Wollt ihr auch nach Kräften dafür sorgen, dass dieses Kind unter dem Evangelium von Jesus Christus heranwächst, und versprecht ihr, dass es in Gottes Wort unterwiesen wird? So antwortet ja, mit Gottes Hilfe. So bringt nun vor Elias, damit er die heilige Taufe empfangen. Elias, du meinst, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der allmächtige Gott und Vater, der dich in der heiligen Taufe durch den Glauben angenommen hat, wollte dich auch bewahren zum ewigen Leben. Amen. So, jetzt machen wir es wieder trocken. Liebe Eltern, liebe Paten, Sie haben von Gott eine besondere Aufgabe bekommen, für Elias und die ganze Familie zu sorgen. Und so bitten wir Gott um seinen Segen für Sie als Familie. Gott, der Herr, segne dich, lieber Elias, er segne Sie als Eltern, er segne Ihre ganze Familie und er segne Sie als Paten mit dazu. Behüte und bewahre sie, gebe ihnen die Kraft und die Liebe, die sie brauchen, um für die Kinder da zu sein, und möge sie den Segen des Herrn spüren. Amen. Diese Kerze als Taufkerze dürfen wir heute an der Osterkerze entzünden und damit deutlich machen, dass Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und so wünsche ich Ihnen, dass diese Kerze Sie immer wieder an die Taufe erinnert von Elias. Ich wünsche Ihnen, dass Sie vielleicht einen würdevollen Platz zu Hause finden, wo diese Kerze aufgestellt wird. Und wenn Sie jedes Jahr am Tauftag, den heutigen 5. Juni, besondererweise daran erinnern, dann begleitet Sie ein Stück diese Taufe auch sichtbar und hörbar in Ihrem Leben. Gott segne Sie davon. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Lasst uns beten. Wir bitten dich, lieber Gott, für Elias, dass er deine Liebe stets spürt, dass Menschen da sind, die seinen Glauben stärken,
dass er offen ist für deine frohe Botschaft, dass er deinen Segen spüren und ein Segen für andere Menschen sein kann. Wir bitten dich, sanfter Gott, dass dem Täufling viel Liebe und Geborgenheit durch die Menschen erfahrbar wird, dass er ihnen vertrauen kann und immer wieder spürt, dass sie für ihn da sind. Wir bitten dich, lieber Gott, für die Eltern, gib ihnen die Kraft und Geduld, dass sie für ihre Kinder da sein können, wann immer sie es brauchen. Schenke ihnen viele wunderbare Momente und gib ihnen die Ruhe, diese Momente zu genießen. Wir bitten dich, guter Gott, für die Paten. Lass sie zu liebevollen und hilfreichen Begleitern werden. Gib, dass sie den Kontakt zu ihrem Patenkind nie verlieren und dass diese Beziehung ihr Leben bereichert. Wir bitten dich, lieber Gott, für uns alle, die heute das Fest der Aufnahme in die Gemeinschaft, das Fest der Taufe, feiern dürfen. Segne du uns alle. Herr, wir sind getauft auf deinen Namen. Hilf uns, so zu leben, dass wir deinem Namen Ehre machen. Dies bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir schlagen das Gesangbuch auf und singen aus der Nummer 241 zunächst die Verse 1 bis 4. Dann können Sie ein Bändchen reinlegen. Nach der Predigt werden wir den Vers 8 singen. 241, 1 bis 4. Unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen fünften Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest und für die zweite Predigtreihe, die in diesem Kirchenjahr dran ist, steht im Lukas-Evangelium im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11 und ist überschrieben mit der Fischzug des Petrus. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und Jesus sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten Jesus nach. Soweit der Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Und nun, himmlischer Vater, bitten wir um die Kraft deines Heiligen Geistes. Öffne du uns den Verstand zum Nachdenken und das Herz, um es recht aufzunehmen, was du uns sagen möchtest. Und schenke mir die Freude, dein Evangelium zu verkündigen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, liebe Gemeinde, Gottes Handeln, das haben wir heute ja als Leitthema für diesen fünften Sonntag, ist manchmal ganz anders als unsere Erwartungen. Warum passiert das gerade mir? Oder wie unsere Tochter dieser Tage sagte, warum muss uns das gerade passieren? Das ist so eine Frage, die sehr berechtigt ist und die Kinder und junge Erwachsene noch viel untypischer und unverklemmter ausdrücken können, wie das die Erwachsenen tun, die sich dann oft nicht getrauen, sowas mal ehrlich zu sagen. Gegensätze sind oft schwierig auszuhalten. Unmögliches halten wir schon gar nicht für möglich. Aber gegen alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, jetzt etwas zu tun, das fällt uns am allerschwersten. Das ist doch nicht mehr logisch erklärbar. Und wie schwierig ist das, dass man im Lauf des Lebens lernen muss, dass es mehrere Logiken zur gleichen Thematik gibt. Man denkt immer, ein Problem, eine Lösung. Ist es aber nicht. Sehr oft gibt es sehr unterschiedliche Lösungsansätze. Sehr oft gibt es unterschiedliche Wege, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Zweifelsohne, in der Mathematik hat man es einfach. 1 + 1 ist egal, wie Sie es rechnen und egal, welchen Weg Sie nehmen, 2. Sonst hat man irgendeinen Fehler gemacht. Aber im Leben ist nicht immer alles einfache Mathematik. Und dann merkt man plötzlich, wie gehen wir mit den komplizierten Sachen um? Wie soll man sie verstehen? Auf was lässt man sich eigentlich ein, wenn man jetzt als Christ mit der Kraft Gottes rechnet? Ich möchte aus dieser Geschichte des Fischfangs einige Gedanken besonders herausgreifen und die ein Stück vertiefen für uns heute früh. Das erste ist der Drang nach dem Wort Gottes. Ja, Neugierige gab es schon immer. Wenn irgendwo was Spektakuliertes passiert, dann waren die Menschen da. Neugierde bei einem besonderen Anlass, Neugierde, wenn Spannung aufkommt, Neugierde, Hauptsache, es ist was los. Da muss man doch dabei sein. Keine Feier ohne Meier, heißt es so schön im Volksmund. Das heißt, wenn man informiert sein will, dabei sein ist das Beste. Und doch hier bei Jesus schien es ein bisschen anders zu sein. Es ging nicht nur um das Spektakel, weil da einer am Seeufer stand, der eine Predigt hielt, eine Ansprache hielt. Ich weiß nicht, wie lange Sie stehen bleiben, wenn in der Fußgängerzone irgendjemand auf einer Bananenkiste oder auf einer Apfelsinenkiste steht und eine Ansprache hält. Mich hält es da in der Regel keine 2 Minuten aus. Dann habe ich irgendwie es eilig, es geht weiter. Aber hier bei den Leuten war das anders. Die kamen nicht nur, um das Spektakel zu hören, sondern die Menschen haben damals gespürt, dass die Zeit reif war, dass etwas Besonderes passieren sollte. Die politischen Verhältnisse waren maximal in Spannung. Die Römer hatten das Land besetzt, die Juden revoltierten dagegen. Die Philosophie und die Politik stritten miteinander, wer recht hat. Und es war eine richtige Umbruchstimmung, eine revolutionäre Atmosphäre. Wie lange ging das noch gut? Was würde als nächstes passieren? Ein Crash oder gar wirklich wieder ein Krieg? Würde da der Messias kommen, wie die ganz Frommen sagten? Gott wird sein Reich durchsetzen. Am Ende wird er gewinnen und das Ende steht kurz vor der Tür. Das war die Atmosphäre damals zur Zeit Jesus. Und die Messias-Erwartung war damit auf einem Höhepunkt. Immer gab es ein paar Menschen, die hofften, dass der Herr bald die Erde beende und wir ein himmlisches Jerusalem hier auf der Erde haben. Aber wir wissen, das hat sich offensichtlich etwas verzögert. Die römische Besatzungsmacht machte den entsprechenden Druck auf die Bevölkerung, dass Ruhe blieb, und so war die Spannung im Volk groß. Doch dann sprach Jesus. Er hielt nicht nur einfach eine Wald- und Wiesenpredigt, sondern das Interessante war, dass er von Gott sprach. Die Zeit war reif dazu, über die Dinge nachzudenken. Und wir merken, dass die Menschen damals vielleicht gar nicht so viel anders in der Situation waren, wie wir das heute sind. An allen Ecken und Enden kriselt es. Und man fragt sich manches Mal, wie lange geht das noch gut? Wann wird es vielleicht noch mehr eskalieren? Oder wie kriegen wir wieder Ruhe und Frieden hinein? Und wenn die Menschen solche Fragen bewegen, dann haben sie irgendwann auch ein großes Interesse, die Sinnfrage zu stellen. Nicht nur, was wird auf uns zukommen, sondern die Frage ist, wozu machen wir das? Was ist der Sinn dabei? Und was ist der richtige Weg? Und plötzlich merkten die Menschen, die zu Jesus kamen, dass Jesus nicht nur über irgendetwas sprach, sondern dass Jesus hier sprach vom Wort Gottes, wie es heißt. Also etwas, was Hand und Fuß hatte, so spürten sie. Die Pharisäer verkündigten auch das Wort Gottes, aber sie haben den Akzent auf Gesetze, auf Regeln und auf den erhabenen moralischen Zeigefinger gelegt. Während Jesus ganz andere Dinge ansprach. Und da spürten die Menschen, da ist Energie, da ist Kraft dahinter. Da ist ein Heiliger Geist dahinter. Und das merkten die Leute. Wo Jesus auftrat, war es gut, wenn man genau zuhörte. Hier konnte man wirklich Kraft schöpfen, weiterkommen im Nachdenken und die Sinnfrage stellen und den einen oder anderen Aspekt dazu bekommen. Ein zweiter Gedanke, der mir wichtig ist. Ein unverständlicher Auftrag von Jesus. Jesus hatte gute Erfahrungen gemacht mit der Physik. Das ist erstaunlich, dass wir das so festhalten müssen. Das steht auch nicht so in der Bibel, aber das sehen wir immer wieder. Er kannte sich aus mit den Dingen von Sprache, Schall und Akustik. Er bat Petrus, in sein Boot steigen zu dürfen und ein bisschen vom Ufer wegzufahren. Und so hat er eine Art Stadionakustik hervorgebracht. Er stand unten auf dem planen See und die Leute saßen am Ufer wie auf einer Tribüne sozusagen. Und wenn mehrere hundert Leute, an manchen Stellen sogar bis zu 5000 da waren, und es gab doch nicht so schöne Verstärkeranlagen wie heutzutage bei uns, da war es dann plötzlich ganz logisch, dass man einen solchen Effekt ausnutzen musste. Wie in einem Kolosseum oder einem großen römischen Theater hat man diese natürliche Akustik ausgenutzt. Und Jesus kannte das, er wusste das und er nutzte das. Der Auftrag von Jesus war also klar, er ging hin und nutzte diesen Effekt der Tribüne, der Effekt gehört zu werden, und es funktionierte. Und spannenderweise erzählt uns jetzt die biblische Geschichte nicht, worüber Jesus gesprochen hat. Er erzählt auch nicht von einem Wunder. Er schreibt auch nicht, was Gott jetzt getan hat, sondern die Rede war zu Ende, die Leute gingen und dann redet Jesus mit einem einzigen, mit Petrus, der im Boot saß und ihn dorthin gefahren hatte. Und es war inzwischen Mittag geworden. Und jetzt gibt Jesus dem Petrus einen Auftrag. Petrus, fahr raus und fangt Fische. Ein einfacher und eigentlich klarer Auftrag. Nur, wo bleibt die Kenntnis der Physik, der Biologie, der Naturgesetze, muss man hier fragen. Für Petrus war das vollkommen klar, das war unmöglich. Natürlich hat er rausfahren können, das war nicht das Problem. Aber jeder, der angelt, jeder, der was mit Fischerei zu tun hat, wusste doch, dass das gegen alle Naturgesetze spricht. Wenn man im See Genezareth Fische fangen will, dann muss man ganz früh morgens kommen. Ich habe mir das von Fischern am See Genezareth erklären lassen, weil ich jetzt kein so passionierter Angler wäre, dass ich das alles wüsste. Ja, sagen die, das ist ganz einfach. Vor Sonnenaufgang musst du rausfahren. Etwa ein Drittel auf den See, nicht vorne gleich beim Ufer, aber auch nicht in der Mitte. Es muss ganz kühl sein noch. Das Wasser ist oben, wenn es kühl ist, nämlich viel sauerstoffreicher, wie wenn es mittags in der Hitze durch die Sonneneinstrahlung aufgeheizt ist. Im Morgengrauen ist vor allem das Wichtige, wenn die Sonne aufgeht, ist das erste Licht, das kommt, ein sozusagen ein Köder für das Plankton, für die Mikroteilchen, die im See schwimmen und die kommen an die Oberfläche und wollen dort oben Nahrung finden. Und dann kommen auch ganz schnell die Fische und wollen dieses Plankton fressen. Und deshalb sind früh morgens bei Sonnenaufgang die meisten Fische oben im Wasser zu finden. Jetzt die Netze auswerfen, heißt einen guten Erfolg in Aussicht zu haben. Das ist das Handwerk, das jeder Fischer lernt. Und deshalb war es für Petrus doch ganz unlogisch zu sagen, wir gehen noch mal mittags raus, wo das Wasser heiß ist, wo das Plankton sich längst zurückgezogen hat, wo die Fische eher unten im See waren. Und das war für ihn keineswegs logisch. Wenn man nun morgens keine Fische gefangen hatte, wie er sagte, wie soll man dann erst recht mittags Fische fangen? Noch unmöglicher. Also was sollte das eigentlich? Gegen alle Handwerkskunst, gegen alle Logik sollte er jetzt etwas tun und das als Auftrag von Jesus, kann das funktionieren? Und warum sagt Jesus dann so etwas zu Petrus? Warum fordert er Petrus so besonders heraus? Und wie sollte Petrus jetzt reagieren? Und damit sind wir beim dritten Gedanken, der aus unserer Geschichte uns überliefert. Petrus überlegt nicht lange. In seinem Herzen weiß er ganz genau, eigentlich kann es nicht funktionieren. Und dann sagt er ein Wörtchen, das nicht schlecht ist. Er sagt, aber. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Logisch ist es nicht, Herr. Manches Mal erwartest du von uns etwas, was wir vielleicht gar nicht so leisten können. Aber wenn du es sagst, dann wollen wir es probieren. Man kann es ja mal probieren. Schlimmstenfalls fangen wir früh nichts und mittags auch nichts. Aber wenn Jesus es sagt, dann hat er sich doch was dabei gedacht. Wenn Jesus es sagt und wir wissen, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist, dann könnte ja doch ein Wunder geschehen. Das Aber des Vertrauens ist das Entscheidende, das Petrus motiviert, es doch zu machen. Nicht nur für möglich halten, sondern handeln. Das ist das Entscheidende. Nicht nur zu sagen, Gott kann und dann tun wir nichts, sondern wie vorhin schon beim Taufspruch, nicht die Worte machen es, sondern die Taten machen es. Petrus überwindet sein Ich, seinen inneren Zweifel, seine wissenschaftlichen Argumente und alles, was er gelernt hatte als Fischer und folgt seinem Vertrauen auf Jesus. Und da gehen ihm plötzlich die Augen über. Es dauert nicht lange und er macht den Fang seines Lebens. Die Netze sind übervoll, sie drohen zu reißen. Er braucht Hilfe im Erfolg. Er bittet seine Kameraden im zweiten Boot rüberzukommen und ihm zu helfen, die Netze ins Boot hineinzubringen. Und beide Boote werden so voll, dass sie fast sinken. Die Worte von Jesus haben sich bewahrheitet. Er, Jesus, hat hier wirklich ein Wunder getan. Und ein viertes, was wir daraus entnehmen können, ist, die Fischer empfinden eine große Ehrfurcht vor Jesus. Gottes Handeln entdecken und dabei spüren, dass Gott uns beauftragen möchte. Das ist das Entscheidende. Petrus ist zutiefst bewegt. Er hat gezweifelt. Er hat es nicht für möglich gehalten. Dafür, ehrlich gesagt, schämt er sich. Er sagt zu Jesus, er ist nicht würdig, ihm zu begegnen. Und deshalb möchte er ihm eher aus dem Weg gehen. Und Petrus macht es umgekehrt. Jesus sagt ihm, komm lieber her. Mach nicht auf Distanz, sondern komm zu mir. Ich will dir vertrauen, wenn du mir vertraust. Gott hat einen neuen Auftrag für Petrus. Petrus, von nun an sollst du nicht mehr Fische fangen. Ob frühmorgens oder mittags, spielt keine Rolle. Sondern von nun an möchte ich dich in mein Team mit aufnehmen. Von nun an darfst du dich um Menschen kümmern. Du sollst Menschenfischer werden. Du darfst die Gemeinde zusammenführen. Du darfst Menschen aufsuchen und sammeln. Erzähle ihnen von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist. Berichte, was du mit Jesus erlebt hast. Lade Menschen ein, gehe den Traurigen nach und tröste sie. Geh den Selbstsicheren nach und sage ihnen, dass Gott sie lieb hat. Geh den Belasteten und Kranken und Verzagten nach und sage ihnen, dass sie nicht alleine sind. Das ist das Entscheidende. Suche die Menschen an der Stelle, wo du sie nicht vermutest, wo sie deiner Logik nach gar nicht sein dürften. Zu der Zeit, wo du meinst, es sei ungünstig, in der Situation, wo menschlich gesehen kein Erfolg zu erwarten ist. Und du wirst erfahren, nicht du fängst die Fische, sondern Gott lässt sie von dir finden. Gott hat mit Petrus mehr vor, als nur einen perfekten Handwerker des Fischereigewerbes hervorzubringen. Gott sucht Mitarbeiter, die sich darauf einlassen, Jesus zu vertrauen. Und so sind wir heute gefragt, wo könnten wir uns mit einbringen? Welche Gaben und Talente hat Gott uns gegeben? Was würde Jesus heute für uns einen Auftrag haben? Und dies zu bedenken und zu beraten, das könnte etwas in unserem Leben auf einen neuen Weg bringen. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wie angekündigt, lassen Sie uns aus dem Lied 241 nun den 8. Vers miteinander singen. Lasst uns miteinander und füreinander beten, soweit wir können, erheben wir uns dazu. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Erfahrungen, die Petrus mit dir machen durfte, mit dem, was Jesus ihm als Auftrag gegeben hat und wie er dem Petrus Mut macht, auch gegen manche eigene Erwartungen zu spüren, dass er beauftragt ist, in deinem Namen loszugehen und sich einzubringen. Wir danken dir heute auch, dass wir Elias Hofheinz haben taufen dürfen. Danke, dass du ihn aufnimmst in deine Gemeinde, in deine weltweite Gemeinde. Wir bitten dich für die Eltern und Paten, begleite du ihn und lass ihn erfahren, dass du einen guten Geist für ihn hast und dass er in deinem Namen ein gesegnetes Leben führen darf. Wir bitten dich heute aber auch ganz besonders für Menschen in unserer Gemeinde, die krank und alt, die schwach und angeschlagen sind. Sei du ihnen besonders nahe. Schenke ihnen Menschen, die sie verstehen, die sie aufsuchen, die sie nicht alleine lassen. Herr, wir bitten dich auch für den Frieden in dieser Welt. Du kennst die großen kritischen Punkte auf unserem Globus. Wir denken an die Ukraine und Russland. Wir denken an Israel und Palästina. Wir denken aber auch an Iran, Libanon und schließlich auch die USA. So viele Kriege, die wir jetzt nicht mit Namen benennen, auf allen Kontinenten wüten und führen Menschen ins Verderben. Schenke den Verantwortlichen Weisheit, dass sie sich für das Wohl ihrer Menschen ansetzen, für die sie Verantwortung tragen. Und schenke du, dass Frieden in die Herzen aller kommt, dein Shalom, das könnte sie weiterbringen. Und alles, was uns persönlich bewegt, bringen wir vor den Herrn in einem Moment der Stille. Und gemeinsam lasst uns beten mit den Worten, die Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz und singen miteinander 263 Sonne der Gerechtigkeit, die Verse 1 bis 5. Der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Herzlich gedankt wird für die Kollekte der vergangenen Woche. Sie war bestimmt für die Ökumene und Auslandsarbeit und erbrachte 107,50 €. Die Kollekte dieses Sonntages ist bestimmt für die Unterhaltung unserer Gebäude. Sie alle wissen, Baukosten werden immer teurer. Die Gebäude sind immer komplizierter und historischer zu erhalten. Und wir geben uns Mühe, unsere Kirchen so schön wie möglich zu erhalten und sind dankbar für alle Gelder, die uns damit zur Verfügung gestellt werden. Gott segne Geber und Gaber. Herzliche Einladung für die Gottesdienste am kommenden Sonntag, dem 12. Juli, dem 6. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Um 9.15 Uhr ist Gottesdienst in Mandeln mit der Feier des Heiligen Abendmahles. Um 10.30 Uhr ist Gottesdienst in Ebersbach mit der Feier des Heiligen Abendmahles. Und um 12 Uhr ist eine Tauffeier in Ebersbach. Alle drei Gottesdienste wird Pfarrerin Dorit Thielmann halten. Herzliche Einladung für Mittwoch. Um 17.50 Uhr trifft sich der Mütterkreis Rittershausen und der Frauenkreis Steinbrücken zum Abschluss vor der Sommerpause. Sie gehen gemeinsam in die Gaststätte am Hammerweiher. 17.15 Uhr dort treffen. Die Veranstaltungen aller weiteren Veranstaltungen in unserer Gemeinde sind in der Sommerpause meist im Ruhen. Wenn es einige Treffen gibt, werden die intern abgesprochen. Bitte fragen Sie dort nach. Hatten Sie in der letzten Woche Geburtstag? Dann dürfen wir Ihnen ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen im neuen Lebensjahr. Am Ausgang steht ein Geschenkekörbchen für die Geburtstagskinder. Bitte nehmen Sie sich gerne einen kleinen Gruß dort heraus. Wenn wir nun in diesen Sonntag und in die kommende Woche gehen, so gehen wir nicht alleine. Gott begleitet uns mit seinem Wort, er stärkt uns mit der frohen Botschaft von Jesus Christus und er ermutigt uns zu engagierten Taten der Nächstenliebe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir erheben uns und bitten um den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen bitte noch einmal Platz und hören auf das Orgel nachspielen. Thank you. Nun wünsche ich Ihnen noch einen gesegneten Sonntag, ein herzliches Gott befohlen und auf Wiedersehen.